zwei Themen. Einmal erklärt Shukadev Goswami seinem Schüler Parikshit Maharaj etwas darüber, wie er das Bhagavatam kennengelernt hat und was das Srimad Bhagavatam ist. Und dann bereitet Shukadev Goswami Parikshit Maharaj auf dessen eigene Situation vor, nämlich dass er den Körper aufgeben und zurück nach Hause, zurück zu Krishna gehen wird. Er spricht jetzt erstmal über das Srimad Bhagavatam. O König Parikshit, vornehmlich die größten Transzendentalisten, die über den regulierenden Prinzipien und Einschränkungen stehen, finden Freude daran, die Herrlichkeit des Herrn zu beschreiben. Und sagt er von sich, am Ende des Dwarapar-Yoga, vor dem Kali-Yoga, studierte ich diese erhabene Ergänzung der vedischen Schriften der Srimad Bhagavatam, das allen Veden ebenbürtig ist, unter der Anleitung meines Vaters Srila Dvaiparayana Vyasadeva. Und er beschreibt dann, was sein Bewusstseinszustand war, bevor er das Bhagavatam kennenlernte. O heiliger König, ich war zweifellos völlig in der Transzendenz verankert. Trotzdem fesselte mich die Schilderung der Spiele des Herrn, der in erleuchteten Versen beschrieben wird. Wir wissen, dass Shukadev Goswami in seinem Vorleben, also bevor er mit dem Bhagavatam in Kontakt kam, bereits eine Brahman-verwirklichte Seele war. Aber er wurde trotzdem angezogen. Eben dieses Bhagavatam werde ich dir vortragen, weil du der aufrichtigste geweihte Krishnas bist. Wer das Bhagavatam mit voller Aufmerksamkeit und Achtung hört, entwickelt unerschütterlichen Glauben an den höchsten Herrn, der Befreiung gewährt. Hier wird also eines der Ergebnisse erwähnt von jemandem, der das Bhagavatam hört. Er wird ein unerschütterliches Vertrauen in den höchsten Herrn entwickeln. Es kann nicht mehr erschüttert werden. Srila Prabhupada hat, bevor das Bhagavatam verfasste, geschrieben, dieses Bhagavatam wird jedem, der es liest, helfen, den Angriff der atheistischen Argumente standzuhalten. Also deswegen soll man studieren. Und Prabhupada sagt, der Spiritual Meister muss mit dem Schüler zufrieden sein. Nur dann manifestiert sich das Wissen von selbst vor dem Schüler der spirituellen Wissenschaft. Man darf dies jedoch nicht als Zauberkunststück missverstehen, bei dem der spirituelle Meister wie ein Magier wirkt und seinem Schüler spirituelles Wissen einflößt, als lade er ihn mit elektrischem Strom auf. Der spirituelle Meister erklärt dem Schüler vielmehr alles logisch auf der Grundlage der Autorität des vedischen Wissens. Also, hier wird Prabhupada dann gesagt, wie diese Vermittlung des spirituellen Wissens des Bhagavatams geschieht. Man hört es mit voller Aufmerksamkeit und Achtung von dem spirituellen Meister, dem er durch seine Tätigkeiten zufriedengestellt hat. So, dann kommt Srila Shukadev Goswami auf ein zentrales Thema des Sadhans im Bhagavatam zu sprechen. Es ist interessant, in Brihabhagavatamrita fragt sich natürlich Gop Kumar, oder wird er gefragt, was ist der Vorgang von Krishna, zum Planeten näher zu kommen? Was ist der Sadhana? Weil es ist das Chanten der heiligen Namen, was unablässig von dem Devotee ausgeübt wird. Das ist der Punkt des Bhagavatams, dass wir unser Leben so auffüllen mit spiritueller Klangschwingung, dass wir in jedem Fall, sagen wir einmal, von den karmischen Bindungen frei werden, zu Krishna kommen. Und ich möchte euch diesen Text ausdrücken, wo eben dieses Sadhana sehr gut erwähnt wird. Das ist der nächste Text. Etani vidyamananam ichatam akuto bhayam yoginam nripanirnitam hader naman kirtanam. O König, das Unablenden des heiligen Namens nach dem Beispiel großer Autoritäten ist für alle der zweifelsfreie und furchtlose Weg zum Erfolg. Auch für diejenigen, die von allen materiellen Wünschen frei sind und für solche, die jeden denkbaren materiellen Genuss begehren und selbst für diejenigen, die durch transzendentales Wissen in sich selbst zufrieden sind. Weil durch das Hören des heiligen Namens wird man frei von Furcht und von Illusion und Wehklagen. So, jetzt sieht natürlich Shukadev Goswami, die Situation von Parikshit Maharaj. Er muss innerhalb einer Woche sterben. Das ist eine sehr heikle Situation. Eine lebensbedrohliche Situation. Und Parikshit Maharaj ist wohl, wie es in dieser Situation ist, ein bisschen besorgt um seinen spirituellen Fortschritt. Stell dir mal vor, Nityananda Prabhu, du hättest nur noch eine Woche zu leben. Du würdest dir Gedanken machen, dass solche Dinge wie heute nicht wieder vorkommen, dass du so spät aufstehst und so schlecht deine Wunden schanden wärst den ganzen Tag. Wenn wir nur wüssten, wir hätten eine Woche bekommen. Denkt man sich, reicht das überhaupt aus? Was mache ich mit dieser einen Woche? Aber Shukadev Goswami sagt sehr schön, welchen Wert hat ein langes Leben? Er stellt also ein langes Leben total in Frage. Das verschwendet wird, weil man aus den vielen Jahren in dieser Welt keine Lehren zieht. Besser ist es, nur einen Augenblick zu leben, aber bei vollem Bewusstsein. Denn er gibt den Anstoß dafür, nach dem höchsten Eigeninteresse zu suchen. So, dieser eine Augenblick der vollen Besinnung auf Krishna ist weitaus wichtiger und weitaus mehr wert als ein ganz langes Leben. Deswegen sagt er zu Parikshit Maharaj, hab keine Sorge, du hast genug Zeit, es reicht. Und dann gibt er ihm ein Beispiel für jemanden, der in einem Augenblick Krishna-Bewusstsein erlangt hatte. Als der heilige König Maharaj Katvanga erfuhr, dass er nur noch einen Augenblick zu leben habe, machte er sich sogleich von allen materiellen Tätigkeiten frei und suchte bei der höchsten Sicherheit der Persönlichkeit Gottes Zuflucht. Srila Prabhupada wurde einmal gefragt, also in Hamburg, nicht deutlicher, wie lange muss man den Krishna-Bewusstsein praktizieren? Stellt ihr euch diese Frage auch manchmal? Wie lange? Was ist so die Zeitkalkulation? Und Prabhupada wiederholte das, was hier im Bhagavatam auftritt. Er sagte, man kann in einem Augenblick Krishna-Bewusstsein werden. Es kommt nur darauf an, wie man die Sache akzeptiert. Das ist eine Frage der Akzeptanz. Unser Problem ist, können wir Krishna akzeptieren? Und das zweite Problem ist, viel schwerwiegender noch, kann uns Krishna akzeptieren? Also Problem meine ich jetzt in einem Sinne, wie es in der Veda-Akademie gebraucht wird, eine Frage Fragestellung, indem eine Frage, mit der wir uns beschäftigen, können wir Krishna akzeptieren? Und die zweite Frage, kann Krishna uns akzeptieren? So, wenn diese Akzeptanz da ist, dann ist es ganz einfach, da geht es in einer Sekunde. O Maharaj Pariksit, sagt Shukadev Goswami, deine Lebensdauer ist auf 7 verbleibende Tage beschränkt. Doch während dieser Zeit kannst du durchaus alle Rituale durchführen, die notwendig sind, das Beste aus einem deinem nächsten Leben zu machen. Und dann sagt er ihm, was die Gesinnung ist, in der sich Pariksit Maharaj üben muss, und ich werde da ein bisschen Zeit drauf verwenden. Auf der letzten Stufe des Lebens sollte man kühn genug sein, keine Angst vor dem Tod zu bekommen. Vielmehr muss man jegliche Anhaftung an den materiellen Körper samt allen dazugehörigen und allen Wünschen aufgeben. Und das ist also Menschen, die auf der Schwelle stehen, gebracht. So, keine Angst haben und jede Anhaftung an materielle Dinge aufgeben, die auf materiellen Wünschen beruhen. Erläuterung. Die Torheit des groben Materialisten besteht darin, dass sich die Menschen für einen ewigen Aufenthalt in der materiellen Welt einrichten wollen. Obwohl es eine unumstößliche Tatsache ist, dass man alles aufgeben muss, was von wertvoller menschlicher Energie geschaffen wurde. Große Staatsmänner, Wissenschaftler, Philosophen und andere, die in Wirklichkeit nahen sind, ohne jede Kenntnis von der spirituellen Seele, glauben dieses nur wenige Jahre dauernde Leben sei das Ein und Alles und nach dem Tode gebe es nichts mehr. Solch dürftiges Wissen, das selbst die sogenannten gebildeten Kreise der Welt vertreten, tötet die Vitalität der menschlichen Energie. Und das erschreckende Ergebnis ist schmerzlich spürbar. Also diese Illusion, ich kann nur einmal, ich lebe nur und sterbe dann, tötet die Vitalität ab. Trotzdem kümmern sich die törichten Materialisten nicht darum, was in ihrem nächsten Leben geschehen wird. Die erste Anweisung in der Bhagavad Gita lautet, dass man erkennen muss, dass die Identität des individuellen Lebewesens selbst nach dem Ende des gegenwärtigen Körpers, der nur ein äußeres Gewand ist, nicht verloren geht. Und dann erklärt Prabhupada, wie die meisten Menschen sich hier versuchen, häuslich in der materiellen Welt einzurichten, mit Frau, Kindern, Haushunden und Haushaltsgeräten und so weiter. Und dann sagt er, worauf es da ankommt. Ja. Tod ist nichts anderes als einige Monate Schlaf, um einen neuen körperlichen Käfig zu entwickeln, den wir je nach unseren Wünschen von den Gesetzen der Natur bekommen. Man braucht also nur seine Wünsche während der Existenz des gegenwärtigen Körpers zu verändern. Und dazu ist es notwendig, sich schon jetzt zu schulen. Ich möchte ganz kurz auf dieses Bild eingehen. Wir gehen jeden Abend früher oder später einmal zu Bett und wachen dann auf, um mit unseren Tätigkeiten fortzufahren. Nun stellt euch bitte mal folgende Situation vor. Ihr geht abends zu Bett und während ihr morgens aufwacht, seid ihr in einer völlig anderen Lebenssituation. Ron ist nicht mehr Tattva Viveka Verleger. Rainer arbeitet nicht mehr am Sterbeseminar. Gadadhar hat Burkhard Heimsfeld Theorie vergessen. Und alle fangen in einer ganz neuen Situation ein. Vielleicht Ron in einer brahmanischen Familie in Südindien. Das herbeigesehnte Kind von zwei Eltern, die lange kinderlos geblieben wurden und ein Sanskara-Ritual gemacht hatten vor Lord Ranganath und jetzt das Kind fangen durften. Er ist jetzt ein Mädchen und wird von seinen Eltern per Horoskop verheiratet, als er 5 Jahre alt ist. Rainer wacht auf nach dem Schlafe in einer russischen Familie. Er hat Russisch schließlich studiert. Und gestern einen leise kommenden Entschluss an die Tür meines Bewusstseins anklopfen hören, der sich heute noch ein bisschen intensiviert und verfestigt hat. Ich werde den bei meinem nächsten Besuch preisgeben, vor meinem nächsten Besuch. Und so, Rainer ist jetzt in Russland. Gadadhar wacht plötzlich auf am nächsten Morgen. Nicht mehr in Schloss Weißenstein, befindet sich vielleicht bei einer Forschungsstation in Island. Es geht um die Erforschung von dem durchaus esoterischen Berg von Schneefelsen und so weiter und so fort. Stellt euch das mal vor, diese Situation. So verrückt, wie es im Grunde genommen uns jetzt vorkommt, wir gehen zu Bett und wachen in einer völlig neuen Situation auf. So ist es doch mit dem Reinkarnationsgesetz. Tod ist nichts weiter als nur ein Schlaf, der für einige Monate anhält. Danach wachen wir auf in einer anderen Situation. In einer anderen karmischen Situation. So das, was entscheiden wird, wohin wir kommen, sind die Wünsche, die wir während dieses Lebens kultivieren. Prabhupada führt fort. Man braucht also nur seine Wünsche während der Existenz des gegenwärtigen Körpers zu verändern. Und dazu ist es notwendig, sich schon jetzt zu schulen. Mit dieser Schulung kann man auf jeder Lebensstufe und selbst wenige Sekunden vor dem Tod beginnen. Doch es ist allgemein üblich, dass man diese Ausbildung schon sehr früh im Lebensstand des Brahmacharya erhält und von dort aus allmählich zur Gehasta, Vanaprastha und Sannyas-Stufe fortschreitet. Die Einrichtung, in der diese Schule durchgeführt wird, bezeichnet man als Vanashram Dharma oder das System des Sanatan Dharma, welches das beste Verfahren zur Vervollkommnung des menschlichen Lebens ist. Ja. Also das ist das, wovon hier die Rede ist im Bhagavata. Es geht primär, auf den ersten Blick gesehen darum, dass der Kaiser Parikshit sein Leben zur Vollkommenheit bringt. Aber wenn wir schon noch ein bisschen genauer hinschauen, merken wir bald, dass es darum geht, dass wir unser Leben zur Vollkommenheit bringen. Shukadev Goswami erklärte hier weiter ein paar sehr interessante philosophische Punkte, die ich gerade euch weitergeben möchte. Er sagte, ein langes Leben ist nicht lehrreich. Was glorreich ist, ist ein Augenblick in vollem Bewusstsein. Deswegen sollte man anfangen, ohne Vergehen, die machtvollen Namen Krishnas zu chanten und der Srimad Bhagavatam zu hören. Weil er denn mit dem Tod ein Lebenszyklus abgeschlossen wird und wir einen neuen physischen Körper annehmen nach dem Tod, der ganz und gar abhängig ist von den Wünschen, den wir entwickeln, kommt es darauf an, die Wünsche zu verändern in diesem Leben. Was nur geht durch das Chanten, richtige Chanten über die heiligen Namen und über das Hören des Bhagavatams. Das ist der Bhagavatam-Programm. Es kommt also nicht darauf an, irgendwie erfolgreich in dieser Welt zu sein und irgendetwas aufzubauen, weil das, was wir aufbauen in dieser Welt, wir sind wie Sandburgen am Ozean von Geburt und Tod. Es kommt nur darauf an, unsere Wünsche zu läutern. Stellt euch wirklich mal vor, wollen wir mal das, nur mal uns sozusagen vornehmen. Stell dir mal vor, Ron, du gehst ins Bett und de facto wachst du morgens in einer anderen Situation auf. Du bist nicht mehr hier morgen. Der Computer steht leer und wartet auf die Eingebung, die du das nächste Tattva Viveka wird sich nicht manifestieren, weil der Nachwuchs noch nicht inhaltlich nachgereift ist und das machen kann, nicht? Und so weiter. Und du wachst in einer Situation auf, die ganz anders ist, befremdend anders. Da würdest du, aber du kannst sie beeinflussen, du kannst sie heute noch beeinflussen, diese Situation, indem du heute anfängst, also diesen Augenblick, es geht um die Augenblicke, das volle Bewusstsein anzustreben, durch das Hören des Srimad Bhagavatams und durch das wahrhafte, ehrliche Chanten. Dann würdest du das natürlich versuchen. Nun, ich weiß, dass die meisten von euch diesen Gedanken schon einmal gedacht haben, aber ihn wieder verworfen haben, weil sie denken, das ist nicht praktisch. Ich meine, warum soll ich mich mit so einer Philosophie auseinandersetzen? Jetzt geht gleich das Seminar los. Wir müssen kochen. Wir müssen uns mit den Leuten irgendwie befassen. Hoffentlich kommt die Verrückte nicht, weil sonst das Seminar nicht stattfindet. Beziehungsweise werden wir das zu verhindern versuchen. Ich meine, gut. Ja, mit den Wünschen, aber ich will ganz ehrlich sein, sagte Devotee von heute. Ich kenne die Philosophie schon 10 Jahre oder vielleicht 5 Jahre. Aber ich meine, warum mal ehrlich sein? Ich bin ein ganz gewöhnlicher Mensch geblieben. Es ist mir nicht möglich gewesen, in einem Augenblick volles Bewusstsein zu sein. Es gab schöne Augenblicke im Leben bis jetzt mit dem, also sicherlich bedeutungsvoll, mir wichtige Austausche mit Devotees und vielleicht als ich im Heiligen Darm war und es gibt ein paar Höhepunkte in meiner Pasadam-Laufbahn und so weiter und so fort, aber let's face it, diesen Augenblick des vollen Bewusstseins, ich meine, was kann ich dazu tun? Ich warte, ich wünsche mir, dass er wiederkommt, fertig. So denkt der Devotee und deswegen ist er philosophisch gesehen oberflächlich in seinem Leben. diese Sache, die ich meine zu tun, ist, sind zwei Dinge. Wir müssen uns Gedanken machen über gute Gemeinschaft, die wir pflegen. Vor allen Dingen, wie wir schlechte Gemeinschaft vermeiden können. In guter Gemeinschaft stehen wir früh auf, in schlechter spät. In guter Gemeinschaft denken wir philosophische Themen, in schlechter Gemeinschaft materielle Themen. Wir müssen uns über diesen Punkt der guten Gemeinschaft Gedanken machen, meines Erachtens. Denn Bhakti kann entstehen durch die gute Gemeinschaft, die wir geben. Dazu müssen wir selber einmal sehen, wie wir in der Gemeinschaft, in der wir jetzt leben, vielleicht Impulse setzen können und Impulse geben können. Wie wir vielleicht die Beziehung, die wir haben jetzt zu den Bodhis, vertiefen können. Wie wir von der Ebene der rein Zweckmäßigkeit, nicht, dass unsere Beziehung eine Zweckbeziehung ist, zu einer tiefen Vaishnava-Beziehung vordringen können. Die meisten Beziehungen in dieser Welt sind zweckdienlich. Ja, ich brauche den, um das zu machen. Und so weiter. Aber diese Beziehungen sind sehr unzufriedenstellend und können nicht die Bedürfnisse der Seele nach Inspiration und Krishna-Bewusstsein erfüllen. Und wir müssen uns vielleicht überlegen, wie wir durch unsere Gemeinschaft spirituelle Impulse geben können und spirituelle Impulse setzen können in das Leben von anderen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann müssen wir sehen, dass wir unser spirituelles Leben auf einen, sagen wir mal, ehrlichen und reellen Boden aufbauen können, wo wir entsprechend von unseren tiefen Überzeugungen, die wir gewinnen, tätig sind und nicht einfach nur reagieren auf die verschiedenen Einflüsse des Tages. Ich finde dieses Beispiel mit dem Telefon, was uns Krishna jedes Mal gibt, wenn wir zusammenkommen, ein wichtiges Beispiel, was wir nicht übersehen sollten. Und das Telefon ist eine sehr interessante Einrichtung. Ich meine jetzt technisch gesehen vielleicht nicht mehr so interessant in unserem heutigen Zeitalter, aber ich meine rein menschlich gesehen. Es kommt also eigentlich wenig im Leben eines Menschen vor, dass er sich zu jeder Zeit unterbrechen lässt. Es kommt eigentlich, wenn er was Wichtiges merkt, es kommt eigentlich nicht vor. Zum Beispiel, wenn du in der Shower bist oder im Klo bist, dann schließt du hinter dir zu und da holt dich jetzt keiner raus für die Zeit. Gut, du müsstest mal kurz warten, ich bin 10 Minuten soweit. Dann komme ich raus und dann oder so weiter. Oder wenn man was Wichtiges vorhat, sagt man, heute Nachmittag kannst du mich sehen. Ja, nicht, aber durch das Telefon scheint diese menschliche Notwendigkeit der eigenen Zeiteinteilung zu jeder Minute unterbrechbar zu sein. Wenn man sich das mal überlegt. Wenn jetzt das Telefon klingt, dann spüren wir so etwas wie eine Verpflichtung, daran zu gehen. Also so geht mir das jedenfalls. Wenn man das nur hört, das hat so einen unausweichlichen, als würde die staatliche Obrigkeit kommen und einen beim Genick greifen und einen, sagen wir mal, irgendwo hinbringen. Nicht? Das hat einen unausfordernden Klang und Einfluss. Nun, das ganze weltliche Leben ist wie eine einzige Telefonablenkung. Nicht? Es hat so einen fordernden Einfluss an uns. Maya, die holt uns sogar aus dem Badezimmer heraus. Sie bricht jeden zu jedem Zeitpunkt ein und bestimmt unser Leben. Ein Devotee, der das einmal verstanden hat, ganz und gar, dass sein Leben, dass er im Augenblick, wie soll ich mich ausdrücken, von Fremdeinflüssen gesteuert ist, von der materiellen Energie, der zieht den Stöpsel raus. Genau wie jemand, der einen Telefonanruf kriegt und der plötzlich merkt, wieso soll ich eigentlich immer, wenn jemand was von mir will, allzeit bereit dastehen. Also das ist doch, es muss andere Möglichkeiten geben, das anders zu regeln. Ich stehe im Karuna Bhavan, tue ich immer, wenn ich nicht erreichbar sein will. Wieso soll ich eigentlich immer, wenn jemand was von mir will, allzeit bereit dastehen? Das ist doch, es muss andere Möglichkeiten geben, das anders zu regeln. Ich stehe im Karuna Bhavan, tue ich immer, wenn ich nicht erreichbar sein will, den Stöcker, Stöpsel rausziehen. Aber das ist, sagen wir mal, das ist sehr arm, wenn man nur das tun kann. Das, es geht um das Leben. Lust, Zorn, Neid, Gier, Illusion, die kommen laufend an und tun ein, die bedingte Seele laufend vom Ziel des Lebens abbringen. Oder meine persönlichen Illusionen, das allein das Thema ist, viele Sterbende sagen, dass in diesem Augenblick haben sie das Aha-Erlebnis und merken, sie haben sich mit Unwesentlichem befasst, das ganze Leben. Ich glaube, du bist da drin in diesem Thema. Lasst uns bitte dafür sorgen, meine lieben Devotees, dass das Leben nicht vergeudet wird von den Telefonanrufen, durch die Telefonanrufen der illusionierenden, enttäuschenden Energie, die uns auf eine Position des Allzeitbereit antrifft und so weiter und so fort. Ich habe einen Assistenten, wenn irgendwo das Telefon klingelt, dann ist das für ihn die willkommene Erlösung loszuschießen und das Telefon abzunehmen. Heißt nicht Nishinananda, sondern Krishna das. Dieser Assistent. Diese Art und Weise können wir unser ganzes Leben, sagen wir mal, ich spreche jetzt von der Übertragung, unser ganzes Leben versäumen. Parikshit Maharaj wird deswegen unterrichtet. Du musst mindestens einen Augenblick hier rausschinden aus diesem Leben, wo du im vollen Krishna-Bewusstsein bist. Mindestens einen Augenblick, dafür hast du die Zeit. Wenn wir noch mehr als einen Augenblick haben. Also er sagt, selbst wenn du nur einen Augenblick hattest, würde das reichen. Aber wir haben mehr, wir haben wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, noch morgen und übermorgen und noch ein paar Tage in unserem Leben. Sollten wir die nicht anstreben im vollen Bewusstsein? Ich möchte euch alle auffordern, mal euch zu überlegen, wie ihr eure Wünsche in diesem Leben, wie ihr euch so schulen könnt, dass ihr eure Wünsche langsam spiritualisiert. Das ist die Denkaufgabe für heute. Wie könnt ihr euch so schulen und so verhalten, dass eure Wünsche auf Krishna gerichtet werden? Ich würde sehr gerne eine Antwort auf diese Frage morgen Montag früh hören von euch allen. Ist die Frage zunächst einmal klar oder soll ich sie vielleicht nochmal wiederholen? Sieht ihr Fragen, Herr Dach? Ja. Hältst du es für eine wichtige Fragestellung im Leben oder jetzt erstmal nicht? Aber jetzt ist so viel anderes zu tun. Ja. Das wären die Telefone.
Oh ja,
ich muss jetzt noch die Citrosept-Firma mit, gibt es da nicht noch die Seifensept, die man noch dazu addieren könnte und so weiter und so fort. Man muss sehen. Ja, das war ein bisschen aus dem Bhagavatam. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, ist natürlich eine ganz spirituelle Aussage gewesen, die man erstmal relaten muss zum Leben. hier zu diesem Thema irgendwelche Fragen? Srila Prabhupada ki jai, Kishi Gauri Jai ki jai, Om Namah Shivaya.